Teamgeist, das Sportmagazin.
Ach geil, Bayern ist mal wieder Meister. Ich freue mich als Bayern-Fan daher drüber, aber auf dem Marienplatz in München ist bei der Feier dieses Jahr bestimmt genauso viel los wie immer. Nix. Da lobe ich mir noch unseren Teamgeist. Da ist nämlich immer was los. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Sportsendung auf Eldoradio. Ich bin Matthew Schön und bei mir ist Rika Kulczewski.
Und wir quatschen heute über alles Mögliche mit euch. Zum Beispiel darüber, was im Moment der US-Sport und die Formel 1 machen, wie man beim Joggen meditieren kann und wie die Sportmuffel unter euch sich in Dortmund abkühlen können. Und Matt, du glaubst es nicht, aber das mit Bayern und der Fußball-Bundesliga hab sogar ich mitbekommen. Immer der gleiche Meister. Ist halt langweilig. Viel spannender ist ja eigentlich, was in meiner Heimat abgeht. Arminia steigt auf und Paderborn ab. Interessiert mich persönlich zwar auch nicht so ganz, aber mein Vater ist wenigstens happy.
Und immerhin ist die Saison gut zu Ende gegangen. Gut, HSV und Bremen-Fans sehen das jetzt sicher anders. Aber ich meine auch eher Corona-mäßig.
Naja, halt bis auf Dynamo Dresden, Heiko Herrlich und Co. Das gab ja schon ein bisschen Drama.
Ja klar, das stimmt. Aber das ist nichts im Vergleich zu den USA. Ich bin selber Eishockey-Fan und bekomme da einiges mit, wie es in der NHL, der Profiliga, dort aussieht. Da geht's gerade ordentlich ab.
Naja, in Amerika ist ja immer viel los. Was passiert denn da gerade beim Eishockey? Und viel wichtiger, ist Trump schuld?
Naja, im Zweifel hat der natürlich immer an allem Schuld. Die NHL versucht gerade aber die Saison irgendwie zu Ende gespielt zu bekommen und hat dafür auch einen Plan. Da sollen jetzt die besten 24 Mannschaften in zwei Städten eine Art Playoff-Modus fertig spielen.
Ach, ist es dann so ein bisschen wie WM-Modus oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau so ungefähr. Das Problem ist nur, jetzt haben sich in kurzer Zeit ziemlich viele Spieler und Funktionäre mit Corona infiziert. Und das ist eben nicht ganz so sexy. Trotzdem hält die Liga am Plan fest. Und schon Ende Juli soll die Saison wohl zu Ende gespielt werden. Ich bin mal gespannt, wie. Auf jeden Fall ohne Zuschauer, das ist klar.
Ja, und die NHL ist ja nur eine Profiliga in den USA. Da gibt es ja auch noch die NFL und die NBA, die National Football und Basketball League. Eldoradio-Reporter Tobi Bitter hat sich mit der Situation dort beschäftigt. Tobi, wie bereiten die sich denn auf die kommende Saison vor?
Ja, die NFL ist zum Teil tatsächlich sehr zuverlässig, dass Spiele stattfinden werden, sogar mit Zuschauern im Stadion. Ich habe mir mal die Kapazitäten der Stadien in der NFL angeschaut. Das sind tatsächlich so Größenverhältnisse wie zum Beispiel unser Westfalenstadion in Dortmund. Viele Stadien haben 70.000 bis 80.000 Plätze. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass es bis zum Saisonstart im September Massentests auf das Coronavirus gibt. Dann sollen nicht nur die Teams, sondern auch die Fans regelmäßig getestet werden. Finde ich recht kurios. Und kurios war auch das Mannschaftstraining in den letzten Wochen bei den Teams. Die haben ja tatsächlich per Videokonferenz da ihre Trainings abgehalten, so wie wir gerade unsere Uniseminare machen. Mit genau festgelegten Regeln, wer wie lange trainieren darf und tatsächlich auch wer wie viel Gewicht auf seine Stange beim Heben haben darf.
Wow, du spielst ja selber auch Football, nicht in Amerika in der NFL, sondern hier in Deutschland. Wie ist denn die Vorbereitung bei euch? Trainiert ihr auch per Videokonferenz oder wie läuft das ab?
Also mittlerweile dürfen wir in kleinen Gruppen tatsächlich wieder auf dem Platz trainieren. Aber tatsächlich am Anfang, da haben wir vom Trainer auch Videos geschickt bekommen und Trainingspläne fürs Homeoffice-Training, nenne ich es mal. Aber im Moment, da gibt es ja echt gefühlt jede Woche neue Lockerungen. Und aktuell, da hat so jeder Spieler, ich nenne das mal wie so eine Plastikfolie im Helm als Spuckschutz drin. Außerdem werden die Trainingsgeräte nach jeder Benutzung desinfiziert. So wie im Moment, wer es kennt, auch im Fitnessstudio. Ne? Nach jeder Benutzung einmal alles selber sauber machen. Generell, da wird im Moment viel Fitness und Theorie trainiert. Die Saison würde eigentlich bei uns schon seit Mitte April laufen, fällt aber wegen Corona in ihrer klassischen Form weg. Geplant ist eine, ich nenne es mal freiwillige Minisaison im September und Oktober. Daran können die Teams teilnehmen, müssen aber nicht. Die Einteilung der Ligen soll dann im nächsten Jahr 2021 einfach genauso bleiben, wie sie in diesem Jahr auch gewesen wäre.
Ah, okay. Jetzt habe ich ganz am Anfang ja schon über die Bundesliga gesprochen. Es gibt aber noch eine andere Profisportliga, die ihre Saison beendet. Die Basketball-Bundesliga. Tobi, wie läuft es denn da ab?
Das Ganze findet da im Turniermodus statt. Seit Anfang des Monats spielen 5 Teams in 2 Gruppen da die Saison zu Ende. 35 Spiele werden dann bis zum 28. Juni absolviert und so dann ein Meister in der Basketball-Bundesliga ermittelt. Gespielt wird in der Halle vom FC Bayern in München. Wenn ich nochmal den Blick in die USA werfe, da wird es auch nochmal ein bisschen kurioser, sag ich mal. Die haben sich unter anderem auch ein Beispiel hier in unserer deutschen Basketball-Liga genommen und die wollen ihre Saison im Juli ebenfalls im Turniermodus zu Ende spielen. Das Ganze dann in Florida und Achtung, in Disney World. Die Erklärung dahinter ist eigentlich relativ simpel. Die NBA, die amerikanische Basketballliga, wird beim Sportsender ESPN übertragen und der gehört halt auch zum Disney-Konzern. Da geht es dann meiner Meinung nach am Ende wieder relativ, wie in so vielen Dingen auch, ums Geld im Profisport. Aber auch das ist im Moment auch noch so ein bisschen auf der Kippe. In Florida wurden zuletzt wieder 4.000 neue Corona-Fälle gemeldet. Es ist also noch nicht hundertprozentig klar, ob die Saison da im Juli zu Ende gespielt wird. Von den Verantwortlichen heißt es auf jeden Fall, es gäbe vielleicht strengere Bestimmungen. Was das genau heißt, kann ich dir nicht sagen.
Geisterspiele, freiwillige Saisons und Meisterturniere in vielen Sportligen. Die Auswirkungen von Corona werden uns vermutlich noch einige Zeit verfolgen. Die Fans können ihre Teams immerhin im Fernsehen anfeuern. Laut Eldoradio-Reporter Tobi Bitter ist es am Ende für viele einfach eine Frage des Geldes, was sie machen.
Ja, das liebe Geld, da geht's ja wirklich oft drum, aber manchmal geht's eben auch um die wirklich wichtigen Dinge.
Ja, genau, und die USA ist zurzeit ja eigentlich für alles ein Beispiel. Die Black Lives Matter-Bewegung ist ja auch bis nach Deutschland rübergeschwappt. Und wir bleiben mal bei der NBA, da hat die Bewegung auch noch ganz andere Auswirkungen auf den Profisport. Mehrere Spieler haben nämlich Bedenken, weiterzuspielen. Eldoradio-Reporterin Johanna Eller hat sich genauer mit dem Thema befasst. Johanna, steht die NBA vor einem Spielerboykott?
Naja, die Position von Irving von den Brooklyn Nets und Vizepräsident der Spielergewerkschaft NBPA war wohl recht eindeutig. Er will durch die Fortsetzung der Saison nicht die Aufmerksamkeit von den Antirassismus-Protesten wegnehmen und deshalb nicht weiterspielen. Während einer Telefonkonferenz soll er, wie die Sportwebsite The Athletic berichtet, gesagt haben, dass er es nicht unterstützt, dass es nach Orlando geht. Demnach hat er keine Lust auf systematischen Rassismus und diesen Mist. Vor 2 Wochen soll die von Irving organisierte Telefonkonferenz mit etwa 80 NBA-Spielern stattgefunden haben. Der Restart sei wohl aber trotz der Bedenken einiger Spieler nicht in Gefahr.
Okay, und was sagen denn die anderen Spieler dazu? Bekommt Irving Unterstützung oder steht er eher alleine mit seiner Meinung da?
Nein, die Zweifel an einem Restart ziehen sich durch mehrere Vereine. Lou Williams von den Los Angeles Clippers twitterte zum Beispiel dazu, wenn wir heute ein Spiel hätten und ihr würdet einen Protest verlassen, um das zu gucken, das wäre eine Ablenkung. Dwight Howard soll auch bei der Telefonkonferenz dabei gewesen sein. Der Center bei den Los Angeles Lakers sieht derzeit ebenfalls keinen Grund, die Liga fortzusetzen. Gegenüber CNN stimmte Howard Irving zu und sagte, dass die Geschlossenheit seiner Leute größer wäre als die Meisterschaft. Ablenkungen wie Basketball könnten nach und nach die Proteste abflachen lassen.
Basketball ist nicht das, was im Moment gebraucht wird und nur eine Ablenkung. Und die kleinste Ablenkung kann einen Trickle-Down-Effekt auslösen, der dann vielleicht nicht mehr zu stoppen ist. Ich würde nichts lieber tun, als meine allererste NBA-Meisterschaft zu gewinnen. Aber die Einheit meines Volkes wäre eine noch größere Meisterschaft, die einfach zu schön ist, um darauf zu verzichten.
Teamkollege LeBron James würde übrigens wohl laut The Athletic die Liga fortsetzen wollen und in Orlando spielen. In seiner Rolle als Aktivist sehe er sich dadurch nicht eingeschränkt.
Aha, also doch ganz schön viel Rückmeldung. Was sagt denn die NBA selber dazu? Gibt es irgendwelche Regelungen? Was passiert, wenn einige Spieler nicht spielen wollen?
Die Spieler müssen mit Gehaltseinbußen rechnen, sollten sie dem Turnier fernbleiben. Ausgeschlossen seien Spieler, die als anfälliger für eine Infektion mit dem Coronavirus gelten. Das wurde in einem Memo veröffentlicht, das zumindest die Unklarheiten in Bezug auf den Schutz vor dem Coronavirus ausräumen sollte. Der NBA-Chef Adam Silver zeigt aber immerhin Verständnis für die Sorgen seiner Spieler. Gegenüber ESPN sagt er, dass es keine ideale Situation sei. Sie würden versuchen, inmitten einer Pandemie, einer Rezession mit Millionen Menschen ohne Job und mit sozialen Unruhen im Land zurück in die Normalität zu finden. Silver könne verstehen, dass dies nicht für alle Spieler etwas sei. Gesundheitliche und familiäre Sorgen oder auch andere Bedenken könnten Spieler zu der Feststellung führen, dass sie ihre Zeit am besten anders verbringen könnten. Generell wird niemand gezwungen zu spielen. Die Spieler mussten sich bis gestern entscheiden, ob sie bei diesem Restart dabei sein wollen oder nicht.
Naja, prinzipiell hört man ja immer, dass die alle so reich sind. Könnten denn alle Spieler diese Geldeinbuße verkraften?
Nein, das könnten sie nicht. Austin Rivers von den Houston Rockets meldete sich da zu diesem Thema zu Wort auf Instagram. Nicht alle Spieler würden nämlich so gut verdienen, wie zum Beispiel Irving, schrieb er da, und bräuchten ihre Gehälter. Zudem könnte die Fortsetzung der Liga seiner Meinung nach auch ein Vorteil sein. Mit diesem Geld, das in die Kassen gespült werden würde, könnte man nun noch mehr Leuten helfen, ihre Zeit und Energie auf die BLM-Bewegung zu verwenden. Selbst wenn es hier verschiedene Ansichten zu dem NBA Restart gibt, so spricht doch aus allen der Support der Black Lives Matter-Bewegung heraus.
Ah, okay. Es bleibt also letztendlich abzuwarten, wer bald wieder auf dem Feld stehen wird und wer nicht. Ende Juli soll die NBA wieder starten. Einige Spieler zeigen sich aufgrund des Restarts besorgt, da sie nicht die Aufmerksamkeit von den Antirassismus-Protesten nehmen wollen. Die Infos hatte Eldoradio-Reporterin Johanna Eller.
Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Thema. Lockdown.
Wow, super. Darüber wurde ja noch gar nicht geredet. Was willst du denn da noch besprechen?
Ja, also für mich war das sportlich gesehen der absolute Horror. Da ging mal gar nichts. Zu Hause trainieren ist echt nichts für mich.
Ha! Endlich mal was in diesem Podcast, zu dem ich mehr beitragen kann als du. Ich habe nämlich erst im Lockdown angefangen, Sport zu machen.
Echt jetzt? Wie ging das denn?
Du, ich habe selbst keine Ahnung, was mich da getrieben hat. Alle meine Freunde sind verwirrt, ich bin verwirrt und ich weiß auch noch nicht, ob ich mich dafür lieben oder hassen soll. Aber ich glaube, ich habe einfach meine Sparte gefunden. Ich mache nämlich immer Boxworkouts auf YouTube. Da fühlt man sich ziemlich badass.
Ja, bestimmt stellst du dir vor, wie du mich dabei verprügelst.
Nein, niemals. Das weißt du doch.
Ja, das glaube ich dir jetzt einfach mal. Apropos Kampfsport. Also ich denke da ja als erstes an Jackie Chan, Karate Kid oder Kung Fu Fighting. Aber verprügeln alleine ist ja nicht alles dabei, ne?
Stimmt. Da trainiert man nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Und weil sich unsere Eldoradio-Reporterin Laura Böhnert für den Buddhismus interessiert, hat sie sich mal angeschaut, wie Kung-Fu funktioniert. Die Sportart machen ja häufig die Shaolin-Mönche. Bei Laura ging das natürlich nur unter den Corona-Regelungen, aber da wurde ja schon viel gelockert.
Wie man wahrscheinlich hört, bin ich gerade unterwegs. Und zwar bin ich auf dem Weg zur Kampfsportschule Budokan hier in Dortmund. Ich mache heute nämlich eine Probestunde im Kung-Fu. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum oder wie kommst du auf Kung-Fu? Dazu muss ich sagen, ich interessiere mich sehr für den Buddhismus und bin halt total gespannt, mal so ein Kung-Fu-Training zu machen, weil dort trainiert man nicht nur seinen Körper, sondern übt sich eben auch in Geduld, Disziplin und in Willensstärke. Wie so eine Trainingsstunde Kung-Fu eben abläuft und wie viel ich da heute überhaupt lernen kann, das will ich mal ausprobieren. Die Schule ist jetzt erreicht. Ich stehe jetzt hier schon im Studio mit Trainer Ingo Balschus. Hi Ingo.
Hallo.
Kannst du mir schon mal sagen, was heute ungefähr auf mich zukommt?
Bei uns wird das so aussehen, dass wir anfangen mit Auflockerung, ein bisschen Stretching, Dehnung, ein bisschen Muskulaturaufbau zum Aufwärmen und dann Übungen machen, verschiedene Partnerübungen. Jetzt dürfen wir wieder Partnerübungen machen mit Kontakt.
Der Trainingsraum, in dem das Training stattfindet, ist ziemlich groß und der Boden ist komplett mit Schaummatten ausgelegt. Also auf dem Boden tut man sich hier auf jeden Fall nicht weh. In der einen Ecke des Raumes hängen Boxsäcke, die für Tret- und Schlagübungen benutzt werden. Außerdem gibt es eine ganz große Gitterwand an der einen Seite des Raumes, an der man sich festhalten kann, um spezielle Übungen durchzuführen. Momentan dürfen hier 10 Leute an einem Kurs teilnehmen. Heute sind wir aber nur zu dritt. Außerdem findet das Training auf Socken bzw. barfuß statt. Allein aus dem Grund, weil man sich gegenseitig auch nicht wehtut. Ansonsten kann man ganz normale Sportklamotten anziehen.
Die Hüfte einzudrehen, weil ich dadurch dann nochmal viel mehr Kraft habe, als wenn ich nur mit den Ellbogen schlagen würde.
Wir haben uns jetzt eben aufgewärmt und dann haben wir verschiedene Schlagtechniken geübt, die vor allem auch aus der Selbstverteidigung einfach stammen. Und jetzt folgen Übungen am Boxsack. Okay, wir stehen jetzt vor einem der Boxsäcke. Was muss ich jetzt machen? Worauf muss ich achten?
Genau, wenn wir jetzt den Vorwärtstritt machen, recht frontal zum Gegner, zum Partner, und hast jetzt die Möglichkeit, dem vorderen oder hinteren Bein zu treten.
Okay, also ich stehe gerade frontal vor dem Boxsack mit dem rechten Bein vorne in Schrittstellung. Und jetzt strecke ich quasi das vordere Bein aus, beziehungsweise ich gehe mein Knie an und dann schnellt das Unterbein nach vorne.
Genau, du schnappst das.
Genau, und da hat man schon ordentlich Kraft.
Thank you.
Bei der Übung, die ihr gerade hört, geht es darum, Schläge abzuwehren oder abzulenken. Das heißt, man macht das als Partnerübung. Der eine schlägt quasi mit rechts oder links und man selbst probiert das dann abzublocken mit der entsprechenden Hand. Und dabei werden immer kleine Schritte nach vorne, nach hinten oder zur Seite gemacht, damit ein bisschen Bewegung in die Übung reinkommt. Unsere Trainingsstunde neigt sich jetzt dem Ende zu. Und bevor das Training jetzt gleich vorbei ist, schnappe ich mir nochmal den Ingo. Ich habe da nämlich noch die ein oder andere Frage an ihn.
Kung Fu ist ja jetzt nicht nur eine Kampfsportart, sondern eine Kampfkunst. Wie unterscheidet sich denn Kung Fu jetzt von anderen Kampfsportarten?
Man unterscheidet Kampfsport, Kampfkunst und Selbstverteidigung. Beim Kampfsport ist das Hauptziel zu gewinnen. Bei der Selbstverteidigung ist es so, da ist das Hauptziel Überleben. Wenn ich auf der Straße in Situation komme, will ich da heile rauskommen. Und bei der Kampfkunst sagt man, ist es so ein bisschen das Hauptziel, dass die eigene Persönlichkeit entwickelt wird. Ne? Dass man Sachen, die man im Training lernt, aber auch ins allgemeine Leben, in seinen Alltag mit übertragen kann.
Anderthalb Stunden sind jetzt vergangen und ich habe das Training tatsächlich überstanden. Es war auf jeden Fall ein intensives Training, was ich so nicht kannte. Und ich habe schon nach den ersten 10 Minuten gemerkt, dass meine Beine sehr weh getan haben. Also bin mal gespannt, wie groß mein Muskelkater morgen ausfallen wird. Ansonsten, wie erwartet, aus mir ist leider kein Karate-Kid geworden. Und Jackie Chan werde ich auch nicht besiegen können. Aber es war echt spannend, das mal auszuprobieren. Jetzt geht's aber erst mal heim, ausruhen. Und heute bewege ich mich dann auf jeden Fall nicht mehr.
Man sieht also, beim Kung-Fu trainiert man nicht nur Kampftechniken. Eldorado-Reporterin Laura Böhnert hat es für uns ausprobiert und festgestellt, es geht auch um Ausdauer, Geduld, Disziplin und einen starken Willen.
Siehste, und deshalb mache ich ja auch die Boxtrainings, anstatt mit meiner Mom laufen zu gehen. Joggen ist für mich nämlich Hölle auf Erden. Das bedeutet nur Schweißausbrüche, Atemnot und Sonnenbrand.
Naja, also ich gehe eigentlich ganz gern laufen. Und ich glaube, unsere Reporterin Isabel Böttcher mittlerweile auch. Die hat nämlich eine neue Trendsportart entdeckt, die heißt Mindful Running. Glaubst du oder nicht, da geht's um Meditation beim Laufen.
Also das passt für mich ja gar nicht zusammen. Ich finde eher, dass das purer Stress ist.
Ja, und Mindful Running verspricht aber genau das Gegenteil. Isabel, was bedeutet das überhaupt, mindful, also achtsam zu laufen?
Wer achtsam läuft, blendet so viel wie möglich aus und fokussiert sich stattdessen auf eine bestimmte Sache. Gedanken, Erinnerungen oder Gefühle, die normalerweise so im Kopf rumschwirren, rutschen dabei ins mentale Abseits. Den Begriff Mindfulness oder Achtsamkeit gibt es schon länger. Das bedeutet, dass du einen Sinn oder Erlebnis so sehr wahrnimmst, dass du eine Art ultimativen Fokus erreichst. Bei Mindful Running versucht man genau das, nur vor, während und nach der Joggingrunde. Ich habe mit Hannah Tempelhagen über das Thema gesprochen. Sie ist deutsche Meisterin im Marathonlauf und Mindful Running Coach. Hannah sagt, es ist eigentlich Wahnsinn, wie wenig man beim Trainieren auf die mentale Gesundheit achtet.
Also wenn ich den Körper trainiert habe, beziehungsweise selbst im Training, dann sind 90% der Performance, die ich abrufen kann in dem Tag X, Kopfsache. Das kann ich auch auf mein Leben, insgesamt das Leben ausweiten. Das Paradoxon ist, wir wissen das alle, aber wirklich systematisch die mentale Seite zu trainieren, machen die wenigsten.
Und genau da setzt Mindful Running an. Du trainierst eben nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche.
Also das klingt ja schon utopisch. Negative Gedanken einfach ausblenden, indem ich mich auf einen meiner Sinne fokussiere. Wie läuft so eine Mindful Running Runde denn dann ab? Renne ich da wie ein glücklicher Zombie durch den Park, bleib ab und zu stehen und mache einen Lotussitz und sage Om oder wie?
Die meisten wohl eher nicht. Du entscheidest, auf was du dich konzentrierst. Wichtig ist nur, dass du vorher einen Plan machst. So kannst du dich beim Laufen entspannen und ganz auf die eigenen Eindrücke und Erlebnisse fokussieren. Hannah empfiehlt zum Beispiel, den Lauf in verschiedene Phasen zu unterteilen. Welche Übungen du im Warm-up, der Laufrunde oder beim Cooldown machst, weißt du also am besten schon im Voraus. Hauptsache ist, dass man sich wirklich für jeden Abschnitt Zeit nimmt und ganz bewusst entscheidet, auf was man sich konzentrieren will. Das kann der Rhythmus der eigenen Atmung sein, wie sich die Füße in den Laufschuhen anfühlen, der Geruch von nasser Erde, Wind in den Haaren oder sogar das Zwitschern der Vögel. Ob man dabei im Park oder an einer befahrenen Kreuzung läuft, ist vollkommen egal. Laut Hannah kommt es eigentlich nur darauf an, sich selbst und die Umwelt ganz bewusst wahrzunehmen.
Wenn ich mal sage, okay, ich beobachte mal oder ich nehme mal jetzt ganz bewusst wahr, wie die Leute blicken, die Gesichter der Menschen, denen ich begegne. Dann nochmal zu sagen, okay, ich lächle die jetzt mal bewusst an. Das hat etwas, was eine Auswirkung hat auf mein eigenes Empfinden, weil der Körper das registriert. Ich lache andere Menschen an und so kann ich mich selbst eben halt auch aus einer vielleicht nicht so schönen Stimmung in eine andere Stimmung begeben.
Was den Feel-Good-Faktor angeht, ist Mindfulness also auf jeden Fall ein Upgrade für die Joggingrunde.
Mindful Running macht also gute Laune. Sollte ich das auch als Sportmuffel mal ausprobieren?
Klar, es ist egal, ob du Leistungssportler oder überzeugter Bankdrücker bist. Einerseits bringt dir Mindful Running natürlich was in sportlicher Hinsicht, weil du als Läuferin oder Läufer darauf achtest, den eigenen Körper nicht auszubeuten. Außerdem erfährst du mehr über deine Bedürfnisse und Wahrnehmungen während des Laufens. Der ultimative Mehrwert ist aber, dass eine Runde Mindful Running tatsächlich Stress abbaut und die Konzentration trainiert. Das kann dann auch in anderen Lebensbereichen, gerade in Prüfungssituationen, weiterhelfen. Eine Studie hat 2016 sogar herausgefunden, dass das Laufen in Kombination mit Meditation Symptome von Depressionen abmildern kann.
Also falls euch mal wieder das Endsemester-Burnout einholt und ihr mit eurem Bürostuhl verschmolzen seid, probiert's mal mit einer achtsamen Joggingrunde. Danke, Eldoradio-Reporterin Isabel Böttcher. Und Rika, vielleicht ist das ja auch was für dich und deine Mutter.
Well, I doubt it.
Ja gut, ich darf ja eh nichts sagen. Ich habe während des Lockdowns ja auch kaum Sport gemacht, sondern eigentlich habe ich fast nur gezockt. Und Unisachen natürlich gemacht.
Ja, genau. Das glaubt dir eh keiner. Aber im Lockdown, als du nur gezockt hast, was hast du denn da so gespielt?
Ja, tatsächlich habe ich letztens sogar wieder mit FIFA angefangen.
Der Klassiker. Gehörst du da denn auch zu den Profispielern?
Absolut nicht. Also mein größter Erfolg bei FIFA war mal, da habe ich in einem Spiel gegen einen Kumpel mit jedem Spieler mindestens eine gelbe Karte bekommen. Das war mein größter Erfolg.
Wow, ziemlich beeindruckend. Mein größter Erfolg war, als ich mal bewusst ein Tor geschossen habe. Eigentlich drücke ich nämlich immer nur irgendwelche Knöpfe und hoffe, dass irgendwas passiert.
Also bei der virtuellen Bundesliga haben wir, glaube ich, beide nichts verloren. Aber um die geht's jetzt nämlich.
Also ganz ehrlich, ich bin sogar so schlecht, dass ich nicht mal weiß, was das ist. Eldoradio-Reporter Kevin Bindig, klär mich bitte auf.
Die Virtual Bundesliga, kurz VBL, ist am Wettbewerb der DFL. Hierbei spielen die Teilnehmer das Spiel FIFA 20. Seit vergangenem Dezember konnten FIFA-Spieler eines der 24 begehrten Finaltickets erspielen. Und Gelegenheitsspieler so wie du und ich sollten dafür am besten versuchen, alle 90 Multiplayer-Matches im Monat zu gewinnen. Damit qualifiziert man sich für die VBL-Playoffs. Und dort muss man nur noch unter den Top 12 von 128 Teilnehmern landen. Und zack, schon hat man das Finalticket. Die richtig starken Spieler sind meist Teil der E-Sport-Abteilung von Vereinen der 1. bis 3. Bundesliga. Und die spielen in ihrer eigenen Liga die Finaltickets aus, der VBL Club Championship. Ein Spielerduo der 6 besten Vereine ist für das Finale qualifiziert. Die Plätze 7 bis 16 müssen auch in die VBL-Playoffs. Insgesamt spielen 22 Profivereine in dieser Liga um die VBL-Clubmeisterschaft. Da der Großteil der Finalisten E-Sportler der Vereine sind, braucht es also viel Zeit und Training, um einer der 24 besten deutschen FIFA-Spieler zu sein.
Okay, also mal eben etwas FIFA spielen und sich qualifizieren ist offensichtlich nicht drin. Und am Sonntag wird dann der neue Meister gekrönt. Ich stelle mir da jetzt ja eine Veranstaltung mit Zuschauern vor. Wie läuft das Ganze jetzt Corona-gerecht ab?
Eigentlich sollte das Finale bereits Ende März in Köln vor Publikum ausgetragen werden, ist wegen Corona aber abgesagt worden. Das Ganze wird jetzt in dieser Woche nachgeholt und zwar Corona-gerecht von zu Hause aus. Aufgrund der Multiplayer-Funktion in FIFA klappt das echt super, denn damit spielt man über das Internet in Echtzeit gegeneinander. Dass das Turnier jetzt online ausgetragen wird, kann aber auch Auswirkungen auf den Ausgang haben. Dieser Meinung ist auch der in Bochum lebende E-Sportler Michael Bittner, in der Szene besser bekannt unter dem Namen Megabit. Er ist Spieler für Werder Bremen und amtierender deutscher Meister.
Kann ich mir auch vorstellen, jetzt online fühlen sich ein paar Leute mit etwas weniger Erfahrung auch nochmal deutlich wohler in ihrem gewohnten Umfeld eben und ja, können dann auch eben von da aus, sag ich mal, dann für Furore sorgen.
Und da viele Spieler während der Corona-Pause nicht durchgehend gespielt haben, lässt sich schwer vorhersagen, wer gewinnt.
Apropos Sieger, wer zählt denn da zu den Favoriten? Auch Bayern wie in der realen Bundesliga?
Also eine Bayern-Dominanz wie im realen Fußball gibt es in FIFA nicht. Und für alle Dortmunder, die jetzt schon auf die Meisterschale schielen, der BVB wird es auch nicht. Denn beide Vereine haben keine eigene E-Sport-Abteilung in FIFA und sind dafür für E-Sportler wenig interessant. Und ich habe es vorhin ja kurz erwähnt, der aktuelle deutsche FIFA-Meister spielt bei Werder Bremen. Die stehen ja im realen Fußball aktuell kurz vor dem Abstieg. Auf dem virtuellen Grün sind sie dafür aber mit dem Sieg in der VBL Club Championship deutscher Vereinsmeister geworden. Und wichtig, am Sonntag wird nicht der Vereinsmeister bestimmt, sondern der Spielermeister. Aber für die Vereine ist es dennoch gut fürs Ansehen, den deutschen Meister in ihren Reihen zu haben.
Also ist Bremen quasi sowas wie das Bayern der FIFA. Gibt es denn noch mehr Unterschiede zum realen Fußball?
Ja, die gibt es tatsächlich. Du musst wissen, dass bei der VBL alle Vereine bzw. die Figuren im Spiel künstlich in ihren Leistungen angepasst werden. Somit ist beispielsweise der VfL Bochum im Grunde genauso stark wie die Bayern. Es kommt also auf dem Spieler am Controller an, wer letzten Endes gewinnt. Kleiner Funfact zu Bochum: Es ist der einzige Ruhrpott-Verein, der von Spielern im Finalwettbewerb repräsentiert wird.
Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. Wo und wann findet das Ganze denn statt?
Ja, also die Gruppenphase wurde bereits gestern Abend ausgespielt. Jetzt gerade um 18 Uhr haben die Achtel- und Viertelfinalspiele angefangen. Die Spiele kann man kostenlos via Livestream auf der Seite der VBL virtual.bundesliga.de sehen. Und das Finale findet ab Sonntag ab 12 Uhr statt. Das wird vom TV-Sender ProSiebenMax übertragen.
Sagt Kevin Bindig. Das Finale der virtuellen Bundesliga findet am Wochenende statt. Es wäre ja auf jeden Fall mal eine schöne Abwechslung, wenn Bayern nicht gewinnt.
Hey, ruhiger. Aber es ist ja nur Fußball. Wirklich cool wird's ab dem 5. Juli. Da geht's nach der langen Corona-Pause ja auch wieder mit der Formel 1 los. Rika, schaust du sowas eigentlich auch gerne?
Naja, ich war früher immer sonntags bei meinem Vater und da haben wir traditionell immer ein Rennen geguckt.
War das dann noch zu den glorreichen Michael Schumacher-Zeiten oder hat da schon Sebastian Vettel dominiert?
Also die Rennen liefen mit Sicherheit auch schon zu Schumacher-Zeiten. Ich erinnere mich aber eher an Vettel und seine 4 WM-Titel.
Ja, an die erinnert der sich sicher auch gerne. Ist ja leider schon ein Weilchen her. Aber ab 5. Juli kann Vettel im Ferrari wieder um den WM-Titel fahren.
Naja, ob das nochmal was wird?
Das werden wir ja dann sehen. Eigentlich hätte die Formel-1-Saison schon am 15. März mit dem großen Preis von Australien in Melbourne starten sollen. Da waren sogar schon alle Fahrer und Teams vor Ort. Die Corona-Pandemie hat dann das Rennen aber verhindert. Edo-Radio-Reporter Noah Simon, wie läuft denn der Corona-Start jetzt, 4 Monate später, ab?
Also nächste Woche hat das Warten endlich ein Ende und es findet das erste Rennen in Spielberg in Österreich statt. Fans sind an der Rennstrecke jedoch nicht zugelassen. Das verhindern die Corona-Auflagen. Die beinhalten, dass es zum Beispiel während der Rennen alle 2 Tage Corona-Tests gibt oder dass infizierte Teammitglieder isoliert werden müssen. Dass ein Rennen wegen einer Infektion abgesagt wird, soll nicht passieren, so Formel-1-Boss Chase Carey gegenüber Sky Sport. Der Rennkalender für dieses Jahr enthält auch erstmal nur 8 anstatt der ursprünglichen 22 Rennen. Sie finden erstmal nur in Europa vom 5. Juli bis 6. September statt. Besonders ist dabei, dass auf dem Red Bull Ring in Österreich und im englischen Silverstone jeweils 2 Rennen stattfinden. Ansonsten wurden bisher noch Rennen in Ungarn, Spanien, Belgien und Italien bestätigt. Je nachdem, wie sich das mit Corona dann entwickelt, könnten einige Rennen auf anderen Kontinenten noch später im Jahr nachgeholt werden.
Okay, hat sich denn in der Formel-1-Welt denn trotz der Pause etwas getan oder ist es jetzt so, dass nächste Woche alle wie aus einem verlängerten Winterschlaf erwachen?
Nee, da hat sich eine Menge getan. Fangen wir mal mit dem wohl wichtigsten aus deutscher Sicht an, also mit Sebastian Vettel. Sein Vertrag bei Ferrari läuft am Ende der Saison nämlich aus, da Ferrari und er sich über keine Verlängerung einig geworden sind. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass im nächsten Jahr kein Deutscher mehr in der Formel 1 fährt. Experten glauben, dass Vettel seine Karriere dann nach 14 Jahren und 4 Weltmeistertiteln auch beenden wird. Ansonsten ist auch einfach kein Platz in einem siegfähigen Auto frei. Ferrari hat aber blitzschnell reagiert und mal eben den Spanier Carlos Sainz Jr. verpflichtet. Er wird im nächsten Jahr von McLaren zu Ferrari wechseln. Seinen Platz nimmt dann der Australier Daniel Ricciardo ein, der von Renault kommt. Ist schon kurios, dass dieses Jahr noch kein Rennen gefahren wurde und schon so wichtige Wechsel für die nächste Saison feststehen.
Ist das denn alles, was jetzt so passiert ist?
Nein, die Wechsel waren längst nicht alles. Es wurde nämlich extra wegen der ausgefallenen Rennen ein E-Sport-Wettbewerb gegründet. Dabei sind dann echte Fahrer zusammen mit anderen Sportlern an der Konsole um die Wette gefahren. Mit dabei waren zum Beispiel Fußballer wie Thibaut Courtois von Real Madrid oder Sergio Aguero von Manchester City. Außerdem wurde an vielen Wochenenden ein altes Rennen nochmal auf YouTube gestreamt. Langweilig war es für die Fans also kaum und jetzt geht's ja auch endlich wieder auf der echten Rennstrecke los. Eine ganz schlechte Nachricht habe ich aber leider noch. RTL wird diese Saison zum letzten Mal die Rennen im Free-TV zeigen. Die Website motorsporttotal.com bezieht sich auf eine Pressemitteilung, in der deutlich wird, dass dem Privatsender die TV-Rechte zu teuer werden. Das liege an dem ständigen Überbieten der Player, um die Rechte exklusiv im Pay-TV zeigen zu können. Nach 30 Jahren ist bei RTL also Schluss. In der nächsten Saison werden wir wohl nur 4 Rennen von Sky umsonst gezeigt bekommen. Für alles andere muss man dann entweder entweder bei Sky bezahlen oder man kauft sich einen F1-TV-Zugang.
Naja, wichtig ist ja erstmal, dass man die aktuelle Saison noch kostenfrei sehen kann. Danke Eldorado-Reporter Noah Simon für die Infos. Also, am 5. Juli um 15.10 Uhr startet die Formel 1 ihr erstes Saisonrennen auf dem Red Bull Ring in Österreich. Zu sehen gibt's das Ganze dann auf RTL oder beim Bezahlsender Sky.
Ja, ich bin da vermutlich nicht bei meinem Vater. Mal sehen, ob ich's trotzdem gucke.
Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, ob ich das gucke. Wenn das Wetter gut ist, könnte ich mir nämlich auch vorstellen, stattdessen einfach eine Runde schwimmen zu gehen.
Die Freibäder haben jetzt ja auf jeden Fall wieder geöffnet.
Ja, und die Hallenbäder sogar auch.
Ach krass, ist nicht drin das Infektionsrisiko viel höher?
Naja, eigentlich schon. Deswegen wurde auch ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt. Eldoradio-Reporterin Lea Tokarski hat die Details und weiß, wie in der nächsten Zeit der Betrieb in den Dortmunder Hallenbädern ablaufen soll. Lea, welche Hallenbäder öffnen denn nun wieder?
Eigentlich alle. Das sind auf der einen Seite die städtischen Bäder, also Süd-, West- und Nordbad. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch die Hallenbäder, die von den Schwimmvereinen oder der Sportwelt Dortmund betrieben werden, wie zum Beispiel in Dortmund-Applerbeck. Die Bäder in Hombruch und Brackel werden aber saniert und sind noch geschlossen.
Alles klar, das Hygienekonzept, an das sich die Hallenbadbetreiber halten müssen, ist wahrscheinlich jetzt auch ziemlich umfangreich. Was sind denn die wichtigsten Maßnahmen, die getroffen wurden?
Alle 2 Stunden muss das Bad desinfiziert werden und abends wird dann nochmal flächendeckend desinfiziert. Je nach Größe der Becken und Anzahl der Umkleidekabinen dürfen maximal 30 Personen in die Bäder. Außerdem gilt weiterhin Körperkontakt vermeiden und Mund-Nasen-Schutz außerhalb des Wassers tragen. Das alles ist natürlich nicht so einfach für den Vereinsbetrieb. Günter Miele, ein Vorstandsmitglied der Schwimmgemeinschaft Dortmund Süd, hat mir erklärt, welche Schwierigkeiten sich dadurch für die Schwimmvereine ergeben.
Wir haben das Problem, dass wir weniger Leute ins Wasser lassen können. Wir haben das Problem auch, dass wir im Moment noch keinen geregelten Übungsbetrieb, also nicht kontaktfreien Sport, hängen wir noch ein bisschen hinterher, weil da sind noch vielleicht Meinungsverschiedenheiten und eine Auslegungssache der Corona-Bestimmungen zwischen Verein und Stadt Dortmund, weil wir uns geeinigt haben, wir wollen komplett mit allen anderen gemeinsam agieren und nicht jeder für sich selber.
Tja, und ich habe mir das Bad auch mal angeschaut. Es sieht dort wirklich aus wie eine Baustelle. Überall hängen Schilder mit Verhaltensregeln, jede 2. Umkleidekabine ist abgesperrt und es kleben überall Pfeiler auf dem Boden. Dadurch ist der Bereich um das große Becken quasi eine Einbahnstraße. Schwimmen darf man nur in den beiden äußeren Bahnen. Die Bahn in der Mitte ist gesperrt. So ähnlich ist es auch bei den Freibädern.
Darf ich denn dann überhaupt noch normal duschen und die Spinde vor Ort benutzen?
Die Duschen sind für alle geschlossen. Du musst also zu Hause duschen. Und auch die Spinde sind abgesperrt. Du musst deine Tasche mit ins Bad nehmen und neben dem Becken am Fenster ablegen.
Also das hört sich alles ganz schön kompliziert an. Kann das denn überhaupt funktionieren?
In Applerbeck gab es letzte Woche eine Art Probebetrieb. Dort haben ein paar Schwimmvereine, natürlich mit deutlich weniger SchwimmerInnen als sonst, das Hygienekonzept ausprobiert, bevor die Bäder auch für die Öffentlichkeit geöffnet wurden. Herr Miele hat erzählt, dass das wohl ziemlich gut geklappt hat und die Schwimmerinnen und Schwimmer einfach wieder ins Wasser wollten. Für Freizeitschwimmerinnen und Schwimmer wird es dann natürlich noch mal schwieriger. Für sie gibt es nur noch Online-Tickets mit einem festgelegten Zeitfenster, in welchem sie dann schwimmen dürfen. Das Gleiche gilt übrigens auch fürs Freibad.
Na, immerhin geht's überhaupt wieder und insgesamt hört sich das Ganze doch ziemlich optimistisch an. Die Hallenbäder in Dortmund dürfen ab dieser Woche wieder öffnen. Eldoradio-Reporterin Lea Tokarski hatte die Infos dazu.
Du, das ist ja alles schön und gut, aber ich finde ja den See noch immer ein bisschen attraktiver. Deshalb habe ich bald auch erstmal einen Ausflug mit meinen Freundinnen geplant.
Ja, das klingt doch super. Es gibt echt kaum was Besseres als so einen schönen Tag am See mit einem eiskalten Bierchen.
Oder einen Sekt vielleicht.
Ja, auch gut. Meine Lieblingsgetränke sind ja umsonst kalt und hochprozentig.
Wow. Du haust ja wieder Weisheiten raus.
Schon, oder? Aber eigentlich ist das ein sehr gutes Schlusswort, finde ich.
Ja, besser wird's glaube ich auch nicht. Davon musst du dich erstmal erholen. Und wir verabschieden uns besser. Das war's mit dem Teamgeist für heute. Tschüssi!
Servus!
Eldoradio sendet Teamgeist.